Ihr jungen Leute, arbeitet auf eure eigene Rettung hin.
Kommentar einer Mutter zu diesem WT-Studienartikel vom Dezember 2017. In der Woche vom 22. bis 28.02.2018 singen weltweit tausende Brüder und Schwestern: Ich bin noch jung, doch ich setz mich gern ein für meinen Gott. Er wird stolz auf mich sein. Lied 133. Vielleicht denkst du jetzt auch begeistert, sind diese Vorkehrungen Jehovas nicht wunderbar? Wie herzlich sich doch der treue und verständige Sklave der Belange unserer Kleinsten annimmt. Ja, das kann nur die wahre Organisation Gottes sein. Diese Gedanken kann ich verstehen. Daher begebe ich mich jetzt gedanklich in unsere Versammlung zu dieser Zusammenkunft. Wir sitzen meistens mit unseren drei Kindern in der letzten Reihe. Von dort aus ist es am wenigsten auffallend und störend, wenn wir zwischendurch mal raus müssen mit den Kindern. Das ist nicht immer einfach während der Versammlung. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit vor ein paar Jahren. Unser Jüngster war gerade geboren. Die Großen waren bereits 5 und 7 Jahre alt. Der Versammlungsbesuch war jedes Mal eine kleine Reise für uns, aber wir waren immer da. Mit allen Kindern und ihren Versammlungstaschen, Kinderwagen, Wickeltasche, Wechselsachen und natürlich Essen. Denn 2 Stunden können ganz schön lang werden. Zum Glück hat unser guter Schöpfer es so eingerichtet, dass Mamas das Essen für so ganz kleine Frischlinge automatisch bei sich haben. Ich ging also in den Nebenraum zum Stillen. Manche Muttis haben das auch auf der Behindertentoilette gemacht, aber dieses Ambiente empfand ich für mich und meinen Liebling unangebracht. Leider hatte unser Zwerg den Zeitpunkt für seine Hungerattacke etwas ungünstig gewählt, sodass es in die gleiche Zeit fiel, in der mein Mann seine Aufgabe in der theokratischen Predigtdienstschule hielt. Nun hatte ich 2 Möglichkeiten. Erstens, ich lasse meine beiden Großen, den 5- und die 7-Jährige, für einen Moment unbeaufsichtigt im großen Saal, oder ich schleife zweitens alle 3 mit nach hinten. Ich entschied mich relativ spontan für Variante 1. Denn Stillen klappt auch wesentlich besser in Ruhe und liebevoller, ungestörter Zweisamkeit zwischen Mutter und Kind. Das Ergebnis war, dass ich später von der Frau eines Ältesten zurechtgewiesen wurde. Scheinbar hatte sie Anstoß genommen an dem Betragen der Großen im Saal und ebenfalls an meiner Unfähigkeit, 3 Kinder stillzuhalten, während mein Mann der Versammlung vorstand und von christlicher Nächstenliebe erzählte, die sich natürlich vor allem im Predigtdienst ausdrückt. Je mehr Dienst, desto mehr Liebe. Eine einfache Gleichung, für jeden zu verstehen. Mit meiner Liebe scheint es ohnehin nicht so besonders zu sein. Seitdem die Kinder da sind, fiel es mir zugegebenermaßen noch schwerer, mich für den Dienst aufzuraffen und zu motivieren. Warum berichte ich meine Erfahrung? Weil ich diese ohnmächtigen Gefühle der Scham, Wut und Traurigkeit noch immer in mir spüren kann, welche diese Schwester mit ihren Äußerungen in mir geweckt hat. Es war ein erstes leises Stück Erwachen, ein kleines Signal dafür, was für ein Geist in der Versammlung herrscht. Ich erkannte in dem Moment, dass ich nicht in der Lage sein würde, die Anforderungen, die an mich und meine Kinder, ja an unsere Familie gestellt werden, zu erfüllen. So sehr ich es mir auch wünschen würde, es würde nicht ausreichen. Sowohl ich als auch meine Kinder sind zu menschlich, fleischlich und zu schwach. Man kann Fragen aufwerfen, und ich bitte euch, sie nicht zu beantworten, sondern sie einfach im Sinn zu behalten bei dem heutigen Versammlungswachturmstudium. Was ist natürlich für ein Kind welchen Alters? Sind wir Eltern und unsere Kinder Opfer eines bewusst und psychologisch ausgeklügelten Systems? Wurden und werden wir und sie instrumentalisiert, benutzt und abgerichtet? Werden Kinderherzen in der Versammlung so liebevoll behandelt, wie Christus, unser König, es tat und vorlebte? Nun zu dem Artikel. In der Überschrift stecken schon gleich 2 Schlüsselgedanken. Erstens die eigene Rettung. Und zweitens, das Erarbeiten derselben. Gleich zu Beginn des Artikels wirst du, lieber jugendlicher getaufter Zeuge, gelobt. Es wird dir und mir gesagt, dass es eine gute Entscheidung war, sich taufen zu lassen. Denn ohne diese gibt es keine Rettung. Und ohne die Rettung bleibt nur der Tod. Und wer will schon sterben, noch bevor er das Alter eines Teenagers erreicht hat? Dass Zeugenkinder generell schon früh mit dem Tod konfrontiert werden, zeigt auch dieses Zitat aus dem letzten Studienartikel.
Können deine Kinder zum Beispiel anhand der Bibel erklären, was beim Tod geschieht? Ist das auch ihre eigene Überzeugung?
Ist das auch ihre eigene Überzeugung? Es ist bestimmt nicht verkehrt, den Kindern, auch Kleinen, altersgerecht und liebevoll zu erklären, was der Tod bedeutet. Bei Zeugen Jehovas hat das Thema Tod allerdings einen ganz anderen Stellenwert. Und gerade dieses wird sehr zur Konditionierung einer Kinderseele missbraucht. Dann wird es gefährlich. Und alle, die wir unsere Kinder lieben, sollten nicht die Augen davor verschließen. Wie komme ich auf solch eine Behauptung? In dem Studienartikel für diese Woche fällt es ganz besonders auf. Ihr werdet es gleich selbst lesen können und euch bestimmt eure eigene Meinung darüber bilden. JW.org verwendet den Tod als Drohung, das heißt als Folge für etwas, was ich tue oder auch nicht tue. Der Tod als Strafe und als Angstimplikator für eine bis dato unbelastete und unbekümmerte, fröhliche und reine Kinderseele, mit der jedes Baby möglicherweise auf diese Welt kommt. Folgende Gedanken lesen wir und ebenso weltweit über 8 Millionen Menschen und dabei nicht wenig Kinder.
Absatz 2. Bei deiner Hingabe hast du Jehova feierlich versprochen, ihn zu lieben und seinen Willen über alles andere zu stellen. Am Tag deiner Taufe wurdest du gefragt, hast du gestützt auf das Opfer Jesu Christi deine Sünden bereut und dich Jehova hingegeben, um seinen Willen zu tun? Du hast mit Ja geantwortet und dich zum Zeichen deiner Hingabe taufen lassen. Damit hast du dich für alle Zeit verpflichtet. War das ein Fehler? Nein, es ist nie verkehrt, das Leben in Jehovas Hände zu legen. Was wäre denn die Alternative? Wer nicht auf Jehovas Seite ist, ist unter der Herrschaft des Teufels. Er möchte nicht, dass du gerettet wirst und ewig lebst.
Was weiß ein 10-, 11- oder 12-Jähriger wahrhaft über Sünden und Reue? Zitat Absatz 4.
Hast du dich schon taufen lassen? Dann gibt es das Verhältnis zu Jehova nicht zum Familientarif, wie bei einem Mobilfunkanbieter, bei dem der Vertrag über die Eltern läuft. Du bist jetzt für deine eigene Rettung verantwortlich, selbst wenn du noch bei deinen Eltern wohnst.
Sollte solch eine Formulierung cool, besonders locker oder witzig sein? Erstaunlich. Die Taufe wird von der WTG hier mit einem Vertrag verglichen. Was für ein absurder Vergleich. Wer sich taufen lässt, schließt keinen Vertrag mit Gott ab, sondern er hat erkannt, dass er als Sünder der Rettung bedarf und deshalb hat er das Opfer Jesu angenommen. Zitat Absatz 6.
Erkläre, warum deine Hingabe an Jehova nicht verhandelbar ist. Vergiss nie, dass es bei deinem Versprechen an Jehova keine Hintertür gibt. Du hast dem Souverän des Universums versprochen, ihm immer zu dienen, selbst wenn deine Freunde oder Eltern Jehova verlassen. Mit Jehovas Hilfe kannst du in jeder Lebenslage die Kraft aufbringen, dein Hingabegelübde zu halten.
Was für ein Druck wird hier aufgebaut. Du hast dem Souverän des Universums etwas versprochen. Dies zu brechen, kann nur den Tod bedeuten. Zitat Absatz 7.
Was heißt es, mit Furcht und Zittern die eigene Rettung zu bewirken? Jehova möchte, dass du sein Freund bist. Aber Jehovas Freund zu bleiben und auf die eigene Rettung hinzuarbeiten, erfordert Anstrengung. In Philipper 2, Vers 12 werden wir sogar aufgefordert, fahrt fort mit Furcht und Zittern, eure eigene Rettung zu bewirken. Du darfst also nicht zu selbstsicher werden.
Du darfst nicht zu selbstsicher werden, um deine Rettung zu bewirken. In Wirklichkeit will man dir und uns sagen, sei nicht selbstsicher. Selbstsichere Menschen vertrauen durch eine gesunde Selbstliebe und ein gesundes Selbstbewusstsein ihrer eigenen Intuition. Sie denken selbst, analysieren und hinterfragen. Sie benutzen ihren Verstand in Kombination mit ihrem Gefühl. Genau das möchte die Organisation nicht. Sonst würden sich reihenweise Brüder und Schwestern, ja ganze Familien selbstsicher, selbstbewusst und voller Vertrauen aus der Organisation verabschieden, um voll Freude in die christliche Freiheit einzutauchen.
Wie wir gesehen haben, hat jeder von uns die große Verantwortung, auf die eigene Rettung hinzuarbeiten.
Natürlich wird hier das positiv klingende Wort Rettung verwendet, anstatt der für alle offenkundig werdenden Bedrohung, die in den Worten Vernichtung und Tod mitschwingen würde. Aber unser Bewusstsein kennt den Umkehrschluss und wandelt ihn automatisch um. Und das geschieht bei unseren Kindern in noch vielfach stärkerer Weise, da sie wesentlich prägungsoffener als Erwachsene ihr ganzes Umfeld einschließlich nicht höher und sichtbarer Energien aufsaugen. Doch was lehrt uns die Bibel? Bietet nicht die Bibel selbst Aussagen über das Leben und den Tod, die an Klarheit nicht zu überbieten sind? Hat gemäß der Bibel Gott nicht schon alles getan, was für unsere Rettung nötig ist? Epheser Kapitel 2, Vers 4 bis 9.
Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes.
Zeigt nicht gerade diese Aussage, dass wir nicht hinarbeiten können auf unsere Rettung? Auch der gerade schon zitierte Satz aus Absatz 4, du bist jetzt für deine Rettung verantwortlich, ist so folglich nicht ganz richtig. Die Verantwortung für meine und deine Rettung hat in seiner unendlichen Güte und Gnade kein geringerer als der Sohn Gottes selbst übernommen. Er hat diese verantwortungsvolle Last ein für allemal getragen und uns von den Schultern genommen, indem er für uns starb. Und so schenkte er uns neues Leben. Oder was sagt uns Paulus in Römer Kapitel 3, Vers 22 bis 25?
Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte.
Ist es nicht Gott selbst, der sich uns in seiner Herrlichkeit offenbarte? Sein Sohn lebte, liebte und starb nicht nur auf einzigartige Weise, sondern er ergoss seinen Geist in unsere Welt, den Geist der Vergebung und der Liebe, der sich wie ein Dunst über die Felder legt und alles befruchtet, was er berührt. Und jeder Mensch kann sich jeden Tag neu dafür entscheiden, sein Herz dafür zu öffnen und sich durchströmen lassen davon. Das ist die Göttlichkeit, von der im Psalm 1, 2 geschrieben steht, dass man seine Lust oder Verlangen hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Dieser Geist erdrückt nicht, keine Kinderseelen und auch keine Erwachsenenherzen, keine Alten und keine Jungen. Ganz im Gegenteil. Dieser Geist, das Gesetz Christi, erleichtert. Ja, manchmal beflügelt es sogar. Warum gibt die Organisation diese prachtvollste aller Botschaften, die bei weitem das Prädikat gut übertrifft, nicht in dieser vollendeten Schönheit und Einfachheit weiter? Die Organisation der Zeugen Jehovas bezeichnet sich selbst als einzig wahre Religion. Sie sagt, dass sie durch 7 Männer, die die leitende Körperschaft bilden, über eine direkte Anbindung zu Jehova Gott verfüge. Ja, dass sie sogar in einzelnen Entscheidungen und Lehren direkt von Jehova geleitet werde. Warum müssen sie dann so viel Druck ausüben, um Rettung zu erarbeiten, die uns Christus, sein Sohn, schon als Geschenk übergeben hat? Druck durch Drohung, aus der dann eine tief sitzende Angst resultiert. Unter allen Umständen treu zu bleiben. Vergiss nie, dass es keine Hintertür gibt. Du hast es versprochen, selbst wenn Freunde und Eltern Jehova verlassen. Das ist pures Gift für die Psyche und das macht krank auf Dauer. Traurige Realität ist, dass im Wachturm ein Fadersatz wie dieser abgedruckt ist.
Denken wir daran, die Bibel zu kennen, ist die Grundlage für eine enge Freundschaft mit Jehova.
Dieser Satz kann doch kein Herz erfüllen. Warum schreiben Sie nicht viel treffender formuliert, denken wir daran? Durch die Bibel können wir erkennen, dass die Grundlage unseres Glaubens eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist. Durch ihn erleben wir die intensivste Form der Gnade, nämlich als angenommenes Kind Gottes, von ihm geliebt zu sein. Der Satz, auf die eigene Rettung hinarbeiten, bedeutet Anstrengung. Erübrigt sich, wenn man den Unterschied zwischen Freund Jehovas und Kind des Allmächtigen erkennen kann. Er fällt zusammen wie nasse, klebrige Zuckerwatte. Ein Kind der vollkommenen Liebe zu sein, würde man ja wohl kaum als Anstrengung bezeichnen können. Ich weiß, ihr lieben Eltern, ihr liebt eure Kinder von ganzem Herzen. Und ich kenne das Argument, dass Kinder in der sogenannten Wahrheit geschützt seien. Aber ist es wirklich so? Schützt sie eine Organisation? Oder ist vielleicht unser Gott und Vater selbst dazu imstande? Woher kommt diese Angst vor der Welt? Ist sie uns nicht ebenfalls eingeimpft worden, so wie sie es in diesem Artikel jetzt auch mit unseren Kindern versuchen? Ist unser Gehirn durch Suggestionen unbemerkt manipuliert worden? Du sagst nein. Okay, dann möchte ich noch eine Sache erwähnen. Haben wir vielleicht verlernt oder gar nie erlernen können, auf unsere ureigensten mütterlichen und väterlichen Instinkte zu achten oder darauf, was förderlich ist für die unbeschwerte kindliche Entwicklung? Es fängt damit an, Babys, Kleinkinder, Vor- und Grundschulkinder donnerstags oder Freitagabend zu später Stunde in die Versammlung zu schleifen, anstatt dass ihnen vielleicht ihr benötigter Erholungs- und Ruheschlaf in ihrem eigenen Bettchen zugestanden wird. Junge wie Mädchen, sie werden wie Puppen angezogen und sollen nach den Vorstellungen der alten Männer aus der leitenden Körperschaft 2 Stunden möglichst regungslos, aber stets mit dezentem Lächeln auf den Lippen, auf den Stühlen sitzen, aber dabei bloß nicht einschlafen oder spielen. Wie wird dies erreicht? Na, 3-mal dürft ihr raten. Richtig, mit Todesangst und Vergleichen, die mit einer normalen Realität nichts zu tun haben. Die Spitze der Misshandlung, auch der eigenen Herzenswahrnehmung, ist wohl das Kontaktverbot gegenüber Kindern und Eltern, die kein Zeuge Jehovas mehr sein möchten. Jeder Mensch kann selbst für sein Leben Schlüsse ziehen, und meiner muss nicht gleich deinem sein. Vielleicht empfindest du den Beitrag auch übertrieben oder zu emotional. Zu dem ersten Argument, zu übertrieben, ist doch nicht so schlimm alles, kann ich nur sagen, doch, es ist noch schlimmer. Holt die Kinder raus und lasst nicht zu, dass sie Spielball werden von Menschen, deren Natürlichkeit genommen wird. Ich bin jetzt Mutter, aber ich war und bin ebenso ein Zeugenkind. Ich schreibe viele Dinge aus eigener Erfahrung und kenne diese Gefühle. Ich ließ mich taufen mit 11 Jahren. Mit 16 Jahren stellte mein Unterbewusstsein wohl fest, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich entwickelte ein seelisches Leiden, bei dem ich all meine Selbstzweifel und Verachtung erbarmungslos gegen mich und meinen eigenen Körper richtete. Mit Anfang 20 kam ich in eine Klinik, da ich des Lebens müde war und dazu noch völlig abgemagert. Aber ich hatte das Glück, hinausgefunden zu haben, sodass die Herzen unserer 3 Kinder nicht mehr in dem engen und stickigen Gefängnis der Zeugen Jehovas gebrandmarkt werden. Ich muss nun nicht mehr Unmengen von angeblicher Erkenntnis in mich aufnehmen, um ewig zu leben. Durch Erkennen des einen, Christus, wurde ich behutsam berührt und in die Oase der Ruhe und des Friedens geführt. Während der 1 Stunde dieses Wachturmstudiums gehen mir so viele wichtige Gedanken durch meinen Sinn. Ich frage mich, ob von den 8 Millionen Brüdern und Schwestern, Kindern, Eltern und Großeltern auf der ganzen Erde, die jetzt aufgefordert werden, das Schlusslied zu singen, vielleicht auch jemand dabei ist, der zwar körperlich anwesend, aber innerlich zerrissen ist. All diesen möchte ich Mut zusprechen. Zu meiner und euren großen Freude kann ich euch auch sagen, ja, es gibt sie, diese Brüder, die sich gegen die Manipulationsversuche der WTG wehren. Ich kenne sie. Viele wunderbare Menschen, Brüder und Schwestern, Zeugen und Nichtzeugen, die den Absprung, nein, man muss sagen, den Aufsprung in ihr eigenes Leben und ihre eigene festgegründete Glaubensidentität geschafft haben. Sie laufen nicht weiter fremdgesteuert und von Wachtürmen umzingelt in der blau-weißen Scheinwelt jw.orgs umher, sondern leben in der Freiheit und Liebe Gottes, die Herzensruhe, Geborgenheit und tiefe Freude erzeugt.